NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Dass manche Dinge, die wir essen, sehr und andere weniger gesund sind, wissen wir. Und immer mehr Menschen fangen darum auch an, ihre Ernährung umzustellen. Aber was für eine Ernährungsumstellung ist sinnvoll? Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Es gibt Neuigkeiten aus der Wissenschaft, was den Konsum von eiweißhaltigen Lebensmitteln betrifft und welche Ernährungstricks Sportler bei den Olympischen Spielen zu besseren Leistungen bringen können. Außerdem werden wir in der Sendung auch über Ernährungsumstellungen berichten, mit denen immer mehr Menschen versuchen, Unverträglichkeiten zu vermeiden. Ein weiteres Thema: die Sicherheit auf See. Aber erst einmal herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Sturm, Feuer, Piraterie sind heute auch noch alltägliche Gefahren auf See. Weniger bekannt ist ein relativ neues Risiko für den Schiffsverkehr: der Ausfall der GPS-Navigation. Wenn die Funksignale der Navigationssatelliten gestört oder auch von anderen Quellen gezielt getäuscht werden, kann das auch die notwendigen Daten zum Kurs und zu der Geschwindigkeit von Schiffen verändern. Forscher des DLR, also des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, wollen das ändern. Sie haben neue Empfangssysteme und Verfahren zur Unterdrückung von Störsignalen entwickelt, die sie jetzt getestet haben.
Die Satelliten sind relativ weit weg, so 20.000 Kilometer in etwa, und senden mit einer Leistung von 40, 50 Watt. Wenn man sich da jetzt eine Glühbirne in so einer Entfernung vorstellt, kann man erahnen, dass da relativ wenig am Empfänger auf dem Erdboden ankommt.
Manuel Appel ist Spezialist für Satellitennavigation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Der bayerische Standort ist ziemlich weit weg von den Weltmeeren. Trotzdem hilft die Forschungsarbeit der Wissenschaftler im Binnenland bei einem unterschätzten Problem der heutigen Seefahrt: dem Ausfall des Positionsempfängers an Bord.
Positionsempfänger ist heutzutage in der Regel GPS-basierend, da das das System ist, was schon längere Zeit verfügbar ist und wo es auch entsprechendes Equipment am Markt gibt.
Jochen Ritterbusch vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg beschreibt ein Gerät, das heute auf jedem Schiff vorgeschrieben ist. GPS oder GPS, das Global Positioning System, kennen wir aus dem Navi im Auto. Das Navi verfolgt die aktuelle Position des Autos und gibt Informationen darüber, wohin der Weg weitergehen sollte, wenn der Fahrer das angegebene Ziel erreichen möchte. Ein System, das durch Satellitensignale funktioniert. Die elektronische Navigationsausrüstung auf See verlässt sich ebenfalls auf diese Satellitensignale.
Die Abhängigkeit ist sehr groß, weil dadurch, dass globale Navigationssatellitensysteme weltweit verfügbar sind, hat man sich in der Schifffahrt daran gewöhnt, dass man eben hier sehr genauer Positionsinformationen erlangen kann, als auch Zeitinformationen.
Stefan Gewies vom DLR in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet wie seine bayerischen Kollegen an der Sicherheit elektronischer Navigation. Denn die unterliegt dem Risiko von Störsignalen, die nicht von Satelliten kommen. Beide Teams gemeinsam haben nun erstmals auf See untersucht, wie gut ihre Funkempfängertechnik im Alltagseinsatz vor gefährlichen Störsignalen schützen kann.
Dazu hatten wir jetzt vier verschiedene Schiffe zur Verfügung, die wir nutzen konnten, um zu sehen, wie jedes einzelne Schiff bei diesen verschiedenen Szenarien reagiert.
Ein konventioneller Receiver besitzt quasi nur ein Ohr. Weiß man selber, wenn man sich ein Ohr zuhält, kann man relativ schlecht Schallquellen orten.
Deshalb setzen Manuel Appel und seine DLR-Kollegen auf mindestens drei weitere Ohren gewissermaßen. Zusätzliche Antennen lassen einen speziellen Receiver, also Funkempfänger, erkennen, aus welcher Richtung das Navigationssignal kommt. Mit diesem System namens Galant lässt sich ein Störsignal von der Küste oder einem anderen Schiff enttarnen. Das haben die Versuchsfahrten nahe der Ostseeinsel Hiddensee bewiesen.
Der Fokus liegt da auf der Unterdrückung, sprich, dass man trotz dieses Störers weiterhin eine Positionsberechnung erzeugen kann.
Wenn der Spezialempfänger das Störsignal also geortet hat, lauscht er, vereinfacht gesagt, nicht mehr in der Richtung, aus der die Störung kommt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt betont zwar die Verantwortung der Crew.
Der Kapitän selbst ist zu jeder Zeit verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um seine Positionsinformationen, die er von einem solchen Sensor kriegt, zu überprüfen.
Damit eine Mannschaft aber beim Ausfall der elektronischen Ausrüstung schnell reagieren kann, muss sie diese Gefahrensituationen auch trainieren. Richtig heikel wird es, falls in Zukunft unbemannte Roboterschiffe den Hafen verlassen. Doreen Thoma vom Bundesamt für Seeschifffahrt.
Es wird sehr stark diskutiert, ob und wie dieses Thema in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie Fuß fassen wird in der maritimen Wirtschaft.
Bereits jetzt wird jedes Schiff von der Elektronik der anderen Schiffe automatisch identifiziert und es teilt seinen Kurs mit, auf Basis der Satellitensignale. Transparenz auf See. Eine Störung dieser unverzichtbaren Funktechnik wird als Jamming bezeichnet. Sie kann ungeahnte Ursachen haben, so auch an Land. Zum Beispiel vor 3 Jahren am US-Flughafen Newark. Ein Bauarbeiter wollte mit einem billigen, illegalen GPS-Störsender im Lieferwagen verhindern, dass sein Chef seine Position erfasst. Jedes Mal aber, wenn er mit dem präparierten Lieferwagen am Airport zu tun hatte, fiel dort die Satellitennavigation auch für die Flugzeuge aus.
Für den maritimen Kontext interessant ist speziell die Grenzregion zwischen Nord- und Südkorea, wo die Nordkoreaner mindestens 3 relativ starke Störsender in Richtung der Grenze zu Südkorea richten. Und das Ganze ist dann auch auf See oder in Küstennähe für die Schiffe spürbar.
Neben dem Jamming, der Störung der Funksignale, gibt es auch das Risiko des sogenannten Spoofings, erklärt Stefan Gewies vom DLR.
Beim Spoofing werden satellitenähnliche Signale ausgesendet, die vom GPS-Receiver nicht von den richtigen Signalen unterschieden werden können.
So kann die Navigationsanlage nicht nur gestört, sondern auch gezielt mit falschen Positionsdaten gefüttert werden. Das Schiff wird dann unmerklich auf einen beliebigen Kurs geleitet. Das erfordert zwar Expertenwissen, ist aber absolut möglich. Die Versuchsfahrten auf der Ostsee haben zum Glück gezeigt, die neue Empfängertechnik der Forscher kann auch diese Bedrohung erkennen und unterdrücken.
Sicherheit auf See. Hartmut Grafe berichtete darüber, wie Wissenschaftler die Navigation der Schiffe in Zukunft besser schützen wollen. Die Musik, die Sie hören, ist von Klaus Waldeck. Die CD des Musikers heißt Gran Paradiso. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, unserer Ernährung. Oder vielmehr der Umstellung der Ernährung, für die sich Menschen ja aus ganz unterschiedlichen Gründen entscheiden können. Einer davon ist beispielsweise das Ziel, im Sport bessere Leistungen zu vollbringen. In der Forschung gibt es immer neue Ergebnisse, wie sich das auch durch das Essen optimieren lässt. Für die Olympischen Spiele bekommen deshalb manche der Athleten eine Art Coaching von wissenschaftlichen Ernährungsberatern. Über die 3 goldenen Ernährungsregeln der Wissenschaftler für die Olympischen Spiele in diesem Jahr berichtet Iska Schregelmann.
Die goldene Regel: Brennstoff nonstop.
Die Ökotrophologin Claudia Osterkamp hat Athleten auf die Spiele in Rio vorbereitet. Vor allem Ausdauersportlern schärft sie immer wieder ein, den Fehler zu vermeiden, den immer noch einige Olympiateilnehmer machen, den Blutzuckerspiegel absacken lassen. Ganz unabhängig davon, was man vorher gegessen hat, sollten die Sportler auch während des Wettkampfs ihren Körpern Energie, also Kohlenhydrate, zuführen, sagt die Wissenschaftlerin.
So viel kann der Körper nicht einspeichern. Also das, was in die Muskulatur so passt, reicht vielleicht für 90 Minuten. Und dann hat man noch ein bisschen was in der Leber gespeichert, was dann noch so ein bisschen was zusätzlich bringen kann. Aber ganz ohne Verpflegung, also dass man praktisch unterwegs noch mal ein paar Kohlenhydrate aufnimmt, vielleicht unter die ersten 3 aufs Podest zu kommen bei den Olympischen Spielen, ja, das schafft man da nicht mehr.
Die klassischen Kohlehydratlieferanten, Brot oder Pasta, sind aber natürlich mitten im Wettkampf ungeeignet.
Ich habe gar keine Luft, um was zu kauen. Also es muss schon flüssig sein. Die Top-Leute, die haben ihre eigenen Mischungen. Also wenn wir zu Olympia nehmen, ist ja an den Verpflegungsstationen steht immer einer vom Team und reicht jedem genau sein Fläschchen oder sein Gel oder was er eben am besten verträgt.
Während des Wettkampfs ernähren sich die Sportler also zusätzlich mit Gelen. Aber nicht alle davon können eine Bestleistung ideal fördern. Ernährungswissenschaftler tüfteln an immer neuen Zusammensetzungen solcher Sportgele. Hans Braun vom Institut für Biochemie an der Sporthochschule Köln.
Sportgele sind Produkte in flüssiger Form, einem hohen Kohlenhydratanteil, meistens so im Bereich 25 Gramm Kohlenhydrate aus normalem Haushaltszucker, Fruchtzucker oder Traubenzucker. Und die sind gelöst in vielleicht nochmal 20 Gramm Wasser, sodass das Gesamtprodukt 50 Gramm hat. Also eher ein Konzentrat, was man im Allgemeinen mit Wasser konsumieren sollte.
Das brauchen die Athleten ohnehin, gerade bei den hohen Temperaturen in Rio. Doch die Forschung zeigt, es kommt auf die Dosis an.
Die silberne Regel: Trinken nach Maß.
Wir haben durch Studien erfahren, dass die Schweißverluste im Sport doch sehr individuell schwanken. Bei einem sommerlichen Wetter mit 30 Grad kann natürlich schon der Verlust zwischen 1 und 2,5 Liter pro Stunde sein. Und dieser Verlust sollte dann entsprechend wieder ausgefüllt werden.
Entsprechend eindringlich lesen sich die aktuellen Tipps für die Athleten in Rio. Ein Auszug aus dem Infozettel zur Vorbereitung.
Getränke beim Training sollten mindestens 500 Milligramm Natrium pro Liter enthalten. Ein regelmäßiger Check der Wasserbilanz ist sinnvoll.
Klar, viel Flüssigkeit ist beim Leistungssport ebenfalls wichtig für die Leistungssteigerung. Aber vor zu viel Flüssigkeit sollen sich die Athleten auch hüten.
Das ist überhaupt nicht gut, mehr zu trinken, als man über den Schweiß verliert. Sogar eher gefährlich. Diese belastungsinduzierte Hyponatriämie wäre hier das Stichwort. Also das ist eine genetische Veranlagung, das trifft auch nicht jeden. Aber da kommt es immer wieder vor, dass sie deutlich mehr trinken, als sie eigentlich an Schweiß verlieren. Und dann ihr Blut so stark verwässern, in Anführungszeichen, dass es tatsächlich zu Hirnödemen kommt, die tödlich verlaufen können.
Die bronzene Regel: Kleine Helfer wirken, aber nicht alle.
Kurz vor Olympia nicht fit zu sein, ist der Albtraum jedes Athleten. Die Ernährung und eine Ernährungsumstellung spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Auch um sich vor Krankheit und Verletzung zu schützen, nehmen rund 90% aller Sportler Nahrungsergänzungsmittel. Viele davon haben einen erhöhten Bedarf an Eisen, wichtig für die Sauerstoffversorgung. Auch Vitamin D zeigt sich in einigen Studien als unerlässlich für Muskelkraft und Immunsystem. Wichtig ist aber auch, dabei eine Überdosierung bestimmter Vitamine zu verhindern, sagt der Ernährungswissenschaftler Hans Braun.
In den letzten Jahren gab es in dem Zusammenhang gerade zum Vitamin C erste Studien, die zeigen, dass die Zufuhr von 1000 Milligramm Vitamin C, das ist also das Zehnfache des Tagesbedarfs, aber relativ leicht über 2 hochdosierte Brausetabletten zu erreichen, dass diese negative Effekte auf die Trainingsentwicklung haben. Und das heißt also, dass wir hier klar auch nicht nur gesundheitliche Aspekte haben, sondern tatsächlich das, was den Athleten interessiert, einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.
Manche Nahrungsergänzungsmittel enthalten auch Substanzen, die zwar die angepriesene Wirkung zeigen, aber gerade für Athleten bedenklich sind.
Zum Beispiel ein Tee aus Asien, der importiert wird. Und der Tee basiert auf einer Kräutermischung, die schon Jahrhunderte Traditionen hat und hilft, die Fettmasse zu reduzieren. Das kann vielleicht funktionieren, aber in den Tees, die wir Zentrum für präventive Dopingforschung der Sporthochschule Köln untersucht hatten, ist es so, dass diesen Tees ein Stimulans, Sibutramin, beigemischt wurde. Das war früher in einem Medikament, Reductil hieß das.
Ein Appetitzügler, der in der EU verboten wurde.
Nach wie vor findet man solche Stimulantien wie Sibutramin, ein anderes heißt Methylhexanamin, in solchen Produkten. Und diese Produkte, wenn sie, sofern sie konsumiert werden von Leistungssportlern, die dem Dopingkontrollsystem unterliegen, führen zu einem positiven Dopingbefund.
Nicht nur der Wunsch nach einer Leistungssteigerung, auch die ständige Angst vor dem Wettkampf krank zu sein, führt manche Sportler zu Ernährungsumstellungen. Eine Erfahrung, die auch die Wissenschaftlerin Osterkamp gemacht hat. Sie war früher selbst Leistungssportlerin in der Nationalmannschaft des Deutschen Schwimmverbandes.
In den Wintermonaten habe ich pausenlos Erkältungserkrankungen gehabt, also 14 Tage trainiert, 14 Tage krank, 14 Tage trainiert. Wo ich jetzt im Nachhinein, nach dem, was ich heute weiß, sagen würde, also der Klassiker, einfach viel zu wenig Kohlenhydrate gegessen für das, was ich trainiert habe. Wollte natürlich auch immer ein bisschen abnehmen, also hatte auch so ein bisschen das Thema, könnte es auch ein bisschen leichter sein. Dann oft eben abends keine Kohlenhydrate mehr nach dem Training gegessen, sondern nur noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kohlrabi oder sowas. Also eigentlich logisch, dass man dann halt auch pausenlos krank ist.
In neuen Studien haben Forscher herausgefunden, dass gerade nach dem Training Kohlenhydrate das Krankheitsrisiko senken können, ebenso wie offenbar einige Probiotika, Milchsäurebakterien, die sich im Darm ansiedeln.
Da gibt es halt 2 bis 3 wirklich sehr, sehr gute Studien, die zeigen, dass wenn Sportler im Wintertraining Probiotika aufnehmen, also entweder als Tablette oder eben auch als Milchprodukt, dass diese helfen können, dass weniger Erkältungskrankheiten entwickelt werden.
Ob die Olympiasportler die neuen Ernährungstricks zur Leistungssteigerung ausprobieren oder nicht, um ihre kulinarische Versorgung müssen sich die Athleten in Rio auf jeden Fall keine Sorgen machen. Wie immer bei Olympia steht auch diesmal ein riesiges Catering-Zelt zur Verfügung.
Sie dürfen sich das vorstellen wie fast 2 Fußballplätze groß. Und da ja die Sportler aus allen Herren Ländern kommen, werden auch alle Formen der Ernährung angeboten.
Die Umstellung der Ernährung für eine größere Chance auf Medaillen. Das war ein Beitrag von Iska Schregelmann.
Auch Menschen, die nicht vorhaben, sportliche Hochleistungen zu vollbringen, kommen manchmal auf die Idee, ihre Ernährung umzustellen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die einen wollen abnehmen, die anderen aus ökologischen oder ethischen Gründen weniger Fleisch essen. Manche wollen auch einfach besser auf ihre Gesundheit achten. Laut einiger Studien glaubt in Deutschland mittlerweile tatsächlich jeder 3. bis 4. Mensch, dass er an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leidet. An einer Fructose oder auch Laktose, also Fruchtzucker- oder Milchzuckerunverträglichkeit, oder auch einer Unverträglichkeit von Gluten, dem Eiweiß aus verschiedenen Getreiden, oder von Histamin, einem körpereigenen Botenstoff, der aber auch in verschiedenen Lebensmitteln enthalten ist. Auch die Industrie reagiert inzwischen darauf. Es gibt ganze Regale in Supermärkten, in denen gluten- oder laktosefreie Kost zu finden ist. Ich habe mit Johann Ukenga darüber gesprochen. Er ist Arzt für Innere Medizin und Klinikdirektor am Klinikum Bremen-Mitte und untersucht die sich häufenden Unverträglichkeiten, die bei immer mehr Menschen dazu führen, dass sie ihre Ernährung umstellen. Zu Recht? Häufen sich die Unverträglichkeiten wirklich in dem Maße?
Es ist auf jeden Fall der Trend erkennbar, dass immer mehr Menschen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zum Beispiel in Form von Milchzuckerunverträglichkeiten oder Fructoseunverträglichkeiten, klagen. Es ist sicherlich nicht der Fall, dass dieses heute mehr auftritt, als es vor 50 oder vor 100 Jahren der Fall war. Wenn man mal überlegt, was ist die Ursache für eine zum Beispiel Fructoseunverträglichkeit, also eine Fruchtzuckerunverträglichkeit oder eine Laktose, eine Milchzuckerunverträglichkeit? Beim letzten zum Beispiel fehlten vielen Menschen ein bestimmtes Enzym, um Milchzucker adäquat verdauen zu können. Das ist etwas, was genetisch festgelegt ist. Und wie viele Menschen davon betroffen sind, hat sich heute gegenüber vor 50 oder 100 Jahren nicht geändert. Allerdings, es hat sich unsere Ernährungsweise geändert. Es ist zum Beispiel so, dass in viel mehr Lebensmitteln Milchzucker drin ist, zum Beispiel in der Form von Bindemitteln, in Soßen oder in Fertigprodukten. Und noch eklatanter ist diese Veränderung der Ernährungsweise oder der Lebensmittelzusammensetzung bei der Fructose, also bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit. Daher ist das eine Möglichkeit der Erklärung, warum immer mehr Menschen hier mit Probleme entwickeln.
Von vielen Menschen werden die Unverträglichkeiten ja auch belächelt. Gibt es Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind?
Man kann sagen, klassische Nahrungsmittelallergien sind etwa 1% der Bevölkerung. Eine wirkliche Glutenunverträglichkeit nimmt man an 0,3% der Gesamtbevölkerung. Und alles andere ist ein weiter Range von je nachdem, ab wann bezeichnet man etwas als Nahrungsmittelunverträglichkeit. Viele Menschen sagen, ich vertrage kein Kohl, keine blähenden Sachen, die lassen sie weg, ohne dass es für die ein Problem ist. Andere Menschen sind da etwas sensitiver und empfinden das als relevante Einschränkung ihrer Lebensqualität und hat für die einen Krankheitswert.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Symptome für so eine Unverträglichkeit. Es wird immer wieder über Bauch- oder Kopfschmerzen geklagt, manchmal auch über Müdigkeit oder Niedergeschlagenheit. Wie kann jemand eigentlich feststellen, dass es sich bei ihm nun um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit handelt?
Wesentlicher Punkt in der Diagnostik einer Nahrungsmittelunverträglichkeit ist die genaue Beobachtung, was passiert, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel zu mir nehme oder sie wieder weglasse. Was passiert, wenn Sie ein großes Glas Milch trinken? Haben Sie danach Bauchschmerzen, haben Sie Durchfall oder passiert gar nichts? Und wenn Sie eigentlich keine Symptome entwickeln, dann ist eine Laktoseintoleranz schon sehr unwahrscheinlich.
Es gibt aber noch sogenannte Selbsttests, die immer wieder in Kritik geraten sind.
Ja, es gibt bestimmte Atemteste, wo Sie eine Substanz aufnehmen, in ein Gerät reinpusten und man in der Ausatemluft die Abbauprodukte misst. Das ist zum Beispiel für die Milchzucker- oder Fructoseintoleranz ein relativ genaues Instrument. Es gibt aber auch immer wieder Blutteste, die in der Regel für all diese Fragestellungen nur sehr schlecht oder nur sehr ungenau validiert, also untersucht sind und häufig auch keine sichere Diagnose erlauben.
Gluten, Fructose oder auch Laktose, also Proteine aus Getreide, Frucht oder Milchzucker, sollten wir denn grundsätzlich eher darauf achten, weniger von diesen Nahrungsmitteln zu uns zu nehmen? Oder haben die für Menschen, die nicht unter so einer Unverträglichkeit leiden, auch etwas Positives?
Prinzipiell sind das alles keine zwingend notwendigen Bestandteile. Also wir müssen sie nicht aufnehmen, um zu leben oder zu überleben. Allerdings ist ja zum Beispiel der Genuss von Milchprodukten durchaus mit positiven Aspekten verbunden. Da hängt die Kalziumzufuhr, häufig auch die Vitamin-D-Zufuhr, also Stoffe, die für die Knochengesundheit eine Rolle spielen, mit zusammen. Fructose, wie der Name schon sagt, kommt eben halt in Früchten vor. Und natürlich möchten wir auch, dass die Menschen Obst und Gemüse essen. Das heißt also prinzipiell, diese Nahrungsbestandteile komplett wegzulassen, ist nicht zwingend erforderlich und auch nicht empfehlenswert.
Könnten manche der Unverträglichkeiten dadurch hervorgerufen werden, dass ein Mensch zu lange zu viel von dem entsprechenden Nahrungsmittel gegessen hat, also zum Beispiel zu viel Obst und dadurch eine Fructoseintoleranz bekommen hat oder zu viel Milch getrunken hat und dadurch erst eine Laktoseunverträglichkeit entstanden ist? Was gibt es für Ursachen?
Die Fructoseunverträglichkeit hat als Hintergrund, dass wir Menschen eine bestimmte Menge von Fruchtzucker pro Zeiteinheit aufnehmen können. Wenn Sie also sehr viel Fructose aufnehmen, entwickelt fast jeder Mensch eine Fructoseunverträglichkeit. Während die Laktoseunverträglichkeit darauf ruht, dass sich im Laufe des Heranwachsens, häufig zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr, ein bestimmtes Gen abschaltet, nämlich das Gen, welches verantwortlich ist für die Herstellung eines Enzyms, welches den Milchzucker abbaut. Dass wir überhaupt Milch verdauen können, ist auch eine Spielart der Natur. Eigentlich sind die Menschen, die Milch verdauen können, die Menschen, die eine Mutation haben, die sich im Laufe der Zeit als sehr nützlich herausgewiesen hat, weil es diesen Menschen möglich war, über Milchviehwirtschaft, Milch und Milchprodukte, zum Beispiel auch im Winter oder in Zeiten, wo eben halt andere Nahrungsmittel nicht so verfügbar waren, aufzunehmen, zu verdauen und darüber ihre Ernährung sicherzustellen.
Gibt es Dinge, wo Sie als Wissenschaftler sagen würden, da muss eindeutig noch mehr über solche Unverträglichkeiten erforscht werden, da besteht dringender Erklärungsbedarf?
Eine ganz spannende Frage ist zu klären, wie wirklich Glutenunverträglichkeit funktioniert. Prinzipiell ist es im Moment so, dass sehr viele Menschen Gluten meiden oder weglassen aus ihrer Nahrung, die es nicht weglassen müssen. Das hat sicherlich etwas zu tun, auch dass dieses in gewissen Foren, im Internet, auch in der Literatur ein breites Thema ist für Menschen mit Magen-Darm-Problemen.
Jetzt haben wir ja viel über Laktose, Gluten, Fructose, Unverträglichkeit gesprochen. Aber eine Sache, da haben Sie gar nichts zu gesagt. Was hat das mit dem Histamin auf sich?
Ja, dass ich nichts gesagt habe, hat schon seinen Grund. weil die Histaminintoleranz ist auch innerhalb der Wissenschaft durchaus umstritten. Es gibt bisher weltweit keine klaren Kriterien, wann diese Erkrankung oder diese Art von Nahrungsmittelunverträglichkeit vorliegt. Es gibt da noch einiges zu erforschen und ich denke, es ist auch wichtig, gerade für Patientinnen, dass wir mit einer Sicherheit sagen können, das ist das Problem, was wichtig ist oder das ist kein Problem.
Das war Johann Okenga, Arzt für Innere Medizin am Klinikum Bremen-Mitte. Wird eine Ernährungsumstellung aus gesundheitlichen Gründen notwendig, fällt sie manchen Menschen umso schwerer. Wer gerne Süßigkeiten mag, der kann den Verzicht darauf als richtige Qual empfinden. Genauso ist es bei vielen Menschen, die versuchen, Fleisch oder Käse wegzulassen. Aber wer alt werden möchte, sollte darüber nachdenken, es trotzdem zu tun, sagen Wissenschaftler, die eine neue Studie über die Auswirkungen von verschiedenen Eiweißsorten gemacht haben. Viel tierisches Eiweiß zu essen ist demnach nicht nur ungesund, sondern könnte auch zu einem früheren Tod führen. Menschen, die dagegen zu pflanzlichem Eiweiß greifen, würden länger leben, so die Forscher. Mehr über die Studie von Daniela Remus.
Ein saftiges Steak, eine herzhafte Salami, ein sahniges Tortenstück oder doch lieber ein schmackhafter Linsensalat und ein knuspriger Gemüsebratling. Dass Nahrungsmittel unterschiedlich gesund sind, wissen fast alle Menschen. Klar ist auch, dass der Mensch Eiweiß braucht. Und zwar für alle körperlichen Abläufe, erklärt der Ernährungswissenschaftler Markus Keller vom Institut für Alternative und nachhaltige Ernährung, kurz IFANE, in Gießen.
Protein ist ja einer der drei Hauptnährstoffe neben Kohlenhydraten und Fetten. Protein ist ganz elementar. Wir brauchen Protein in jeder Zelle. Es gibt eben Strukturproteine, die haben wir im Muskel. Es gibt Funktionsproteine, es gibt Immunproteine, also zum Beispiel die Proteine der Immunabwehr. Also ohne Proteine können wir nicht existieren.
In den westlichen Industriegesellschaften decken die meisten Menschen ihre Proteinzufuhr überwiegend mit tierischem Eiweiß. Da der hohe Anteil von tierischen Nahrungsmitteln aber für den Anstieg von Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich gemacht wird, haben US-Wissenschaftler mit einer Langzeitstudie untersucht, wie sich tierisches und pflanzliches Eiweiß auf die Gesundheit auswirken. Dazu haben sie in den USA über mehrere Jahre lang rund 130.000 Männer und Frauen beobachtet. Die Teilnehmer mussten ihre Ernährungsgewohnheiten protokollieren und diese wurden jetzt ausgewertet und veröffentlicht.
Die Auswertung hat tatsächlich gezeigt, dass diejenigen mit einem höheren Anteil an tierischem Protein ein höheres Sterberisiko hatten, sowohl an allen Todesursachen als auch an speziell kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im Vergleich zu denen, die weniger tierisches Protein und dafür mehr pflanzliches Protein gegessen haben.
Alle Studienteilnehmer haben sowohl tierisches als auch pflanzliches Eiweiß gegessen. Vegetarier oder Veganer waren keine darunter. Pflanzliches Eiweiß nahmen sie in Form von Brot zu sich, Getreide, Nudeln, Nüsse, Bohnen oder Hülsenfrüchte. Tierisches Eiweiß bekamen sie aus Fleisch, Fisch, Wurstwaren, Milch und Eiern.
Der Großteil bei allen Teilnehmern war immer noch das tierische Protein. Aber diese kleinen Unterschiede, etwas mehr pflanzliches Protein und dafür weniger tierisches Protein, haben dann zu diesem statistischen Ergebnis geführt.
Dieses statistische Ergebnis, von dem Markus Keller spricht, sieht folgendermaßen aus. Wer seine Ernährung schon in geringem Umfang ändert, hat einen Effekt davon. Es reicht bereits, 3% des tierischen Eiweißes durch pflanzliches Eiweiß zu ersetzen, um das frühe Sterben durch chronische und tödliche Krankheiten um 10% zu senken. Das Ergebnis fällt umso positiver aus, je mehr Vorerkrankungen ein Mensch hat, erklärt der Mediziner Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke.
Also wenn die viel Eier, Hühner, Steaks vom Rind und Schweinefleisch gegessen haben, dann hatten die gleiche Lebenserwartung wie Leute, die wenig Fleisch gegessen haben. Nur in der Untergruppe, die schon Risikofaktoren hatte, also wie einen hohen Blutdruck, wie Rauchen, wie eine sehr geringe körperliche Aktivität, wie Übergewicht oder eine Adipositas sogar, also eine Fettsucht. Bei denen war es deutlich, dass ein hoher Konsum, insbesondere von rotem Fleisch oder von Wurstprodukten, ein höheres Risiko für Sterblichkeit mit sich brachte. Und zwar sowohl kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf, wie auch die allgemeine Sterblichkeit.
Von einer Umstellung der Ernährung hin zu mehr pflanzlichem Eiweiß profitieren also vor allem diejenigen, die ohnehin bereits gesundheitliche Probleme haben. Denn bei ihnen senkt sich das Sterblichkeitsrisiko durch die veränderte Eiweißzufuhr sogar um 34%. Diese Erkenntnis deckt sich mit Forschungen des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Dort haben Andreas Pfeiffer und seine Mitarbeiter untersucht, wie sich der Verzehr von mehr pflanzlichem Eiweiß auf die Gesundheit von Menschen niederschlägt, die an Diabetes Typ 2 leiden.
Und da waren die Effekte sehr positiv. Damit wurden die Stoffwechselwerte praktisch alle dramatisch besser. Aber nicht nur die Stoffwechselwerte wurden besser, sondern die haben auch ganz massiv ihre Fettleber verloren. Menschen mit Diabetes haben ja oft eine Fettleber. Und da gab es einen Rückgang vom Leberfett um so fast 50%.
Älter werden durch mehr pflanzliches und weniger tierisches Eiweiß lautet also die Devise, so die Wissenschaftler. Und zwar sowohl für kranke wie auch gesunde Menschen, hat die jetzt vorgestellte US-Studie gezeigt. Die Ernährung ist aber nur ein Faktor für ein gesundes Leben, wie hinlänglich bekannt. Sich ausreichend zu bewegen, genug zu schlafen, nicht zu rauchen und zu trinken, all das gehört auch noch dazu.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Ernährungsumstellungen. Über einige der zahlreichen Gründe, warum Menschen ihr Essen verändern und welche Folgen das haben kann, ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um einen Pilz. Und zwar einen auf manchen Speisekarten, besonders denen von Feinschmecker-Restaurants, sehr begehrten, den schwarzen Trüffel. Der schwarze Trüffel. Eine Delikatesse, die nur in wenigen Restaurants auf der Speisekarte steht. Das Problem ist, ihn zu bekommen, denn er wächst nicht überall. Menschen, die versucht haben, ihn anzubauen, haben damit ihre Schwierigkeiten gehabt. Allein die Suche in Wäldern mit Hunden oder Schweinen führe zum Erfolg, sagen sie. Und das auch nur selten. Ein geheimnisvoller Pilz, der bis heute Wissenschaftlern, was sein Wachstum betrifft, immer wieder Rätsel stellt. Im Süden der spanischen Region Aragon befindet sich das größte zusammenhängende Trüffelgebiet Europas. Dort haben Landwirte es tatsächlich geschafft, den Pilz anzubauen, von dem es lange hieß, dass es gar nicht möglich ist. Michael Marek und Sven Wediger waren dort und haben versucht, hinter das Geheimnis des Trüffelanbaus zu kommen.
Es un hongo un poco difícil de adiestrar. Nosotros cuando tomamos y vemos la trufa.
Trüffel sind schwer in den Griff zu kriegen. Sie bestehen aus Myzelgeflecht, dessen fadenförmige Zellen, sogenannte Hyphen, wie ein Netzwerk ständig neue Verbindungen eingehen. Erst vor wenigen Jahren stellte man fest, dass die Hyphen positiv und negativ sind und sich nur gegensätzlich gepolte miteinander verbinden. Dafür zu sorgen, das ist eine Herausforderung für die landwirtschaftliche Nutzung.
Fomentar esta producción de trufas.
Erst die Verbindung von positiv und negativ gepolten Zellen mache ein Wachstum überhaupt möglich, erklärt Julio Perales Vicente. Eine Erkenntnis, die Wissenschaftler dazu in die Lage gebracht hat, die Geheimnisse dieses Pilzes genauer zu ergründen. So widmet sich auch der Biologe Vicente dem schwarzen Trüffel, dem Fruchtkörper des Pilzes, dessen gesamter Lebenszyklus unter der Erde im Dunkeln abläuft. Die Möglichkeiten, auf sein Wachstum Einfluss zu nehmen, sind darum bis heute sehr beschränkt. Nur zwei Dinge lassen sich tun, so der Wissenschaftler: ideale Umweltbedingungen schaffen und Geburtshelfer spielen, sprich die Pilzsporen an den richtigen Ort bringen.
Das ist das Laboratorium, in dem wir prüfen, ob der Trüffel sich an die Baumwurzeln angedockt hat. Dann dehnen sich diese aus und wir sehen an der Zellstruktur der Hyphen, welcher Pilz für die Mykorrhiza verantwortlich ist.
Mykorrhiza, so heißt die Verbindung zwischen Pilz und Baumwurzel, beim Trüffel meist die der Steineiche, die Voraussetzung für den Trüffelanbau. Agraringenieur Juan María Estrada erklärt, was im Labor passiert.
Aus jeder Partie Pflanzen nehmen wir 10 Stück, entfernen das Substrat, waschen die Wurzeln und legen diese unter das Mikroskop, um festzustellen, ob eine Mykorrhiza stattgefunden hat und diese auch nur von Sporen des schwarzen Trüffels stammt. Das erkennt man an der Form der Hyphen, also der Zellen des Pilzes. Denn eine Kontamination mit einem anderen Pilz wäre ein Problem, sobald der Baum auf dem Feld steht.
Estrada zieht seine Hand durch einen der Tröge. Sie sind randvoll mit Eicheln der Steineiche gefüllt, die zum Keimen gebracht werden. Sind Baumsetzling und Pilzsporen einmal zusammengebracht worden, bleibt der Rest weitgehend der Natur überlassen. Anders als gedacht lässt sich also auch der schwarze Trüffel züchten. Unter dem Mikroskop wird der Erfolg deutlich.
Hier sehen wir dünne Wurzelspitzen. Wenn hier ein Pilz andockt, weiten sie sich, werden runder wie eine Keule. Das ist der Kontaktpunkt zwischen Wurzel und Pilz, die Mykorrhiza. Weiter prüfen wir die Menge dieser Punkte, ob sie die Norm erfüllen. Das heißt, mindestens 25% der Wurzelspitzen müssen mit Myzelen belegt sein, und zwar nur des schwarzen Trüffels, keines anderen Pilzes.
Der schwarze Trüffel geht eine Symbiose mit der Steineiche ein. Die geweideten Baumwurzeln erhöhen die Nahrungszufuhr für Pilz und Pflanze. Der Pilz liefert Nährsalze und Wasser, die Pflanze Stoffe der Photosynthese. 70.000 Setzlinge stehen im Gewächshaus, in dem Estrada arbeitet. Dort bleiben sie 2 Jahre lang, bis der Agraringenieur sie auspflanzen lässt.
Einmal draußen auf dem Feld breitet sich das Myzel aus und kolonisiert den Boden, der oberirdisch dann wie verbrannt aussieht, weil der Pilz das Wachstum anderer Pflanzen unterdrückt. Sobald er das 2. Wachstumsstadium erreicht hat, wird er dann Trüffel produzieren.
Und ihr Wachstum vermehren und verbreiten. Das hofft zumindest Estrada. Denn letzten Endes hängt das auch von der Natur ab. Dafür müssen Tiere Trüffel essen und deren Sporen über den Kot verbreiten. Bodenbeschaffenheit, Klimabedingungen und Vorhandensein von Wirtspflanzen müssen stimmen. Die Verbreitung kann Dekaden dauern. Aber die Böden der Region sind ideal für den schwarzen Trüffel, wie Klimaexperte Rafael Doñate erklärt.
Voraussetzung ist der kalkhaltige, lockere Boden mit guter Entwässerung. Unsere Höhenlage zwischen 900 und 1200 Metern, etwa 600 Liter Regen im Jahr pro Quadratmeter, Temperaturen im Winter unter Null. Wegen steigender Temperaturen können wir jetzt höher pflanzen, müssen aber auch die Plantagen beregnen, weil die Niederschläge unzuverlässiger geworden sind. Der Klimawandel spielt halt eine große Rolle. Es regnet viel weniger als etwa vor 40 Jahren.
Wenn es der Forschung auch gelungen ist, die Möglichkeiten der Zucht des schwarzen Trüffels zu verbessern. Trotz aller Erfolge bleibt er, was seine Ansprüche in der Zucht betrifft, unter den Pilzen auch heute noch eine Diva.
Diva unter den Pilzen, der schwarze Trüffel. Über das Geheimnis dieses Pilzes berichteten Michael Marek und Sven Weniger. Wie schön, wenn man von geliebten Angehörigen Fotos hat oder auch Videos. Sie halten Erinnerungen an Verstorbene lebendig. Auch persönliche Dinge, Schriftstücke, es gibt vieles, was an Menschen erinnert. In Boston entwickeln Forscher nun allerdings eine sehr viel extremere Methode, an Menschen zu denken, die eigentlich nicht mehr leben. Indem sie Klone von ihnen erschaffen, und zwar digitale Klone. Martin Ganselmeier hat sich erkundigt, wie das genau funktionieren soll.
Man kennt es aus Hollywood-Filmen wie Superman. Mit Hilfe eines dreidimensionalen Hologramms können Verstorbene wieder unter den Lebenden auftauchen und sogar um Rat gefragt werden. Was bisher Fiktion war, will einer der führenden Experten für künstliche Intelligenz in den USA in die Realität umsetzen. Hossein Rahnama forscht am Massachusetts Institute of Technology in Boston. Er will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir auch nach unserem Tod als digitale Klone lebendig bleiben können. Alles eine Frage von Dateninput und möglichst genauen Algorithmen, betont der Forscher im ARD-Interview. Deshalb müssten zunächst viele Informationen gesammelt und ausgewertet werden.
E-Mails, die du verschickst, die Themen und der Ton, in dem du sie verfasst, deine Tweets und Facebook-Einträge, all das, was deinen digitalen Fußabdruck ausmacht.
Je mehr Mails, Twitter und Facebook-Einträge der Computer sammelt und auswertet, umso exakter entspricht der digitale Klon dem biologischen Original. Wenn das Original dann irgendwann stirbt, springt für die Nachwelt der digitale Klon ein, indem er zum Beispiel Fragen der Enkelkinder so beantwortet, wie das Opa getan hätte, wenn er noch leben würde. In welcher Erscheinungsform der digitale Klon des verstorbenen Großvaters mit seinen Enkeln in Kontakt tritt, dafür werde es künftig mehrere Möglichkeiten geben, meint Professor Hossein Rahnama.
Das könnte wie ein Dialog erfolgen, so wie bei WhatsApp. Es könnte aber auch ein Audio sein, wie bei Siri. Oder wenn man einen talentierten 3D-Designer hat, sogar als Avatar.
Also als körperliche Manifestation in Form einer 3D-Projektion oder sogar als Hologramm. So wie 2014 bei den Billboard Music Awards bereits geschehen, als plötzlich Michael Jackson als Hologramm täuschend echt auf der Bühne tanzte, obwohl er 5 Jahre zuvor gestorben war. Professor Rahnama, der in den USA als Vordenker der Zukunft gilt, forscht nicht nur, sondern er hat auch ein Unternehmen gegründet, um mit seiner Idee Geld zu verdienen. Ab dem kommenden Jahr können sich Interessierte bei seiner Firma melden, um ihre Mails und Social-Media-Aktivitäten auswerten zu lassen. Das alles werde nicht mehr kosten als eine günstige Lebensversicherung.
$9.99 im Monat. Je früher man anfängt, umso besser. Die Daten werden gesammelt und wachsen zu einer starken Datengrundlage und virtuellen Person.
Der findige Zukunftsforscher aus den USA ist überzeugt, dass das Geschäft mit der digitalen Unsterblichkeit Erfolg haben wird. Die Frage, ob man nicht Angst vor einem Missbrauch seiner persönlichen Daten haben müsse, verneint Professor Rahnama. Alle Mails, Textbotschaften und Tweets würden so verschlüsselt, dass sie auch vor Hackern sicher sind. Und den Schlüssel zum digitalen Klon eines Verstorbenen sollen nur jene Angehörigen und Freunde bekommen, die das biologische Original zu seinen Lebzeiten dazu auserwählt hat.
Die Entwicklung von digitalen Klonen, das war ein Beitrag von Martin Ganselmeier.
Notizen aus der Wissenschaft.
In Südspanien haben Forscher aus Tübingen eine kreisrunde Grabanlage aus der Zeit von 2600 bis 2200 vor Christus entdeckt. Die Anlage aus der späten Kupferzeit kann rituellen Zwecken gedient haben, wie die Wissenschaftler am Dienstag mitteilten. Den Fund machten die Forscher rund 50 Kilometer östlich von Valencia. Die Anlage habe eine Größe von 6 Hektar, sagen die Forscher. Sie bestehe aus mehreren kreisförmig angeordneten Gräben, die in regelmäßigen Abständen eingangsartige Aussparungen aufweisen. Direkt im Zentrum der Anlage befinde sich ein großes kreisförmiges Loch von etwa 19 Meter Durchmesser. Und dort entdeckten die Archäologen große Lehmziegel mit Brandspuren, die die Wissenschaftler darauf brachten, dass die ominöse Anlage wahrscheinlich einem rituellen Zweck gedient haben wird. Ähnliche Kultstätten waren bislang nur aus Nordeuropa bekannt. Am Donnerstag war es 25 Jahre her. Die erste deutsche Forschungsstation in der Arktis wurde damals eröffnet. Roland Neuber von der Außenstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts war am Aufbau der Station beteiligt und ist bis heute noch regelmäßig in der Station, um die Arktis zu erforschen. Seit Jahren kann er das auch gemeinsam mit französischen Kollegen. Die deutsche Forschungsstation wurde 2003 nämlich mit der französischen zusammengeschlossen. Dass ausreichend Schlaf wichtig für unsere Gesundheit ist, ist nichts Neues. Aber Neurologen haben nun auch Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Schlaganfällen gefunden. Der Verdacht, dass Schlaflosigkeit das Risiko dafür erhöhen kann, bestand schon lange. In neuen Untersuchungen fanden die Wissenschaftler aber nun auch heraus, dass Schlafstörungen und Atemaussetzer auch die Erholung nach Schlaganfällen behindern. Gerade durch mangelnden Schlaf könne nach einem auch ein weiterer Schlaganfall folgen. Denn nach einem Schlaganfall brauche das Gehirn ausreichend Schlaf, um Nervenzellkontakte neu zu bilden. Erinnern Sie sich an den dreibeinigen Landeroboter Philae oder die Mutterraumsonde Rosetta? Das Raumfahrtprojekt begeisterte Menschen weltweit, besonders als mit Philae das erste Mal ein Minilabor auf einem Kometen landete. Das Berliner Naturkundemuseum dokumentiert seit dieser Woche in einer Ausstellung noch einmal die außergewöhnliche Rosetta-Mission. Zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Max-Planck-Gesellschaft zeigt das Museum unter dem Titel Kometen, die Mission Rosetta, eine Reise zu den Ursprüngen des Sonnensystems, an diesem Beispiel auch, warum Kometen für die Wissenschaftler so faszinierend sind. Die Ausstellung können Sie sich bis zum 24. Januar im kommenden Jahr ansehen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Manche Menschen, die chronische Schmerzen haben, versuchen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sie mit Alkohol zu lindern. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Menschen, die viel Alkohol trinken und auffällig häufig Schmerzen haben. Aber jetzt einmal abgesehen davon, dass das Trinken von viel Alkohol natürlich grundsätzlich nicht gesund ist, wie genau der Alkoholkonsum und das Schmerzempfinden zusammenhängen, ist bisher in der Wissenschaft noch unklar. Forscher wollen das jetzt ändern. Sie untersuchen darum, wie sich Alkohol eigentlich genau auf unser Schmerzempfinden auswirkt. Dafür müssen Probanden verschiedene Schmerztests über sich ergehen lassen und vorher Alkohol trinken. Eine unserer Durchblicker-Reporterinnen, Inga Pflug, hat sich auf den Versuch eingelassen.
Was jetzt erstmal gut und spannend klingt, dass ich hier Alkohol heute kriege während meiner Dienstzeit, fängt jetzt allerdings erstmal mit Schmerzen an. Die Claudia Horn-Hofmann von der Uni in Bamberg vom Lehrstuhl für physiologische Psychologie, die hat mir jetzt gerade eine Thermode an den Unterarm geklebt, die jetzt gleich meinen Unterarm erhitzt. Ich werde gleich verbrannt.
Genau, und zwar messen wir als erstes die sogenannte Schmerzschwelle, bedeutet der Punkt, an dem ein leichter Schmerz anfängt. Das ist individuell total unterschiedlich und damit messen wir, wie schmerzempfindlich eine Person ist, jetzt erstmal bevor sie Alkohol bekommt.
Es ist wie ein kleines Bügeleisen, was einem quasi auf den Unterarm geschnallt ist. Und da wird es heiß.
Hier werden leichte Schmerzen erzeugt, die man dann auch trotzdem noch gut aushalten kann. Also verbrennen wollen wir sie auf keinen Fall.
Ganz wichtiger Hinweis von Jörg Wohlstein vom zweiten Lehrstuhl, der hier beteiligt ist für Pathopsychologie. Ich werde nicht wirklich gefoltert. Also ich werde hier lebend und ohne Brandblasen rauskommen. Das ganze Experiment, was Sie hier machen, ist ethisch zertifiziert, alles im grünen Bereich.
Ja, Sie werden gut gelaunt nach Hause gehen.
Gut. Von mir aus können wir starten. Sind Sie bereit? Dann bin ich's auch.
Sie klicken bitte jedes Mal, wenn Sie einen beginnenden Schmerz empfinden.
Ja, es wird wärmer. Hält man noch aus und so, jetzt ist dann langsam... Aua, der Punkt erreicht, wo man es nicht mehr haben möchte. Es wird wieder wärmer, heiß, Richtung heiße Wärmflasche. Ja, ouch, da muss ich klicken.
Wir machen immer einfach mehrere Durchgänge und berechnen dann den Mittelwert daraus. Und es sieht auch relativ stabil aus.
Ja, nachdem wir meinen Schmerzpunkt jetzt kennen, kommt als nächstes noch ein Test, bei dem ich die Hand in heißes Wasser halten muss und sagen muss, wie schlimm das ist. Und dann nochmal ein Durchgang mit der Thermode am Arm, wo ich dann beurteilen muss auf zwei verschiedenen Skalen von 0 bis 10, wie stark und wie unangenehm der Schmerz ist.
Man weiß, Schmerz hat zwei Komponenten. Die sogenannte sensorische Komponente bedeutet, wie intensiv ist der Schmerz, wo spüre ich den genau. Und die sogenannte affektive Komponente, das ist einem einfach irgendwie unangenehm ist, dass man leidet, in Anführungszeichen.
Und es wären ja eigentlich zwei mögliche Wirkweisen. Das eine wäre wirklich, der Alkohol wirkt jetzt wie die gute alte Kopfschmerztablette, sprich als Schmerzmittel. Und das andere wäre einfach nur, ich habe was getrunken, ich fühle mich besser, es hat nur eine Auswirkung auf meinen Kopf und eigentlich ist der Schmerz noch genauso da und ich empfinde ihn bloß angenehmer.
Genau, Alkohol führt dazu, dass wir weniger Angst haben, dass wir besser gelaunt sind und Emotionen haben wiederum Auswirkungen auf Schmerz. Und deswegen könnte das auch einfach so ein vermittelter Effekt sein.
Und ich kriege gleich einen Cocktail kredenzt. Den kriege ich freundlicherweise in einem anderen Raum, nicht in der Folterkammer. Normalerweise würden ja jetzt die Probanden nicht wissen, was sie kriegen.
Genau.
In dem Fall haben wir ausgemacht, ich weiß es, ich werde jetzt gleich abgefüllt, damit wir wirklich einen Unterschied bekommen. Sie haben das Rezept und die Flasche, aus der der Alkohol kommt, ist ja wirklich so eine große Apothekerflasche, Ethanol 70%, frisch gemixt für mich. Ich trinke das mal aus. Weg damit. Puh. Sollte ich lallen? Claudia Horn-Hofmann ist schuld von der Uni Bamberg.
Wir messen jetzt Ihre Atemalkoholkonzentration. Alle gehen davon aus, dass Alkohol schmerzhemmend wirkt, aber im Experiment ist das noch nicht ausreichend gezeigt. Was interessanterweise noch nie gemacht wurde, ist eine Studie mit Schmerzpatienten und das haben wir ja jetzt auch vor. Also wir testen gerade gesunde Probanden, wollen aber im Vergleich auch Patienten mit chronischen Rückenschmerzen untersuchen und da interessiert uns natürlich besonders, reagieren die irgendwie anders auf den Alkohol.
Ab zur nächsten Schmerzmessung. Einmal kurz zurück ins Labor.
Sie dürfen bitte wieder Ihre rechte Hand bis zum Handgelenk in das Wasserbad eintauchen.
Meine spontane Einschätzung ist, es ist heißer als vorhin. Hat die Temperatur sich verändert im Vergleich zu vorhin? Vermutlich nein, aber es ist anders.
Ja.
Aber ich dachte, es tut weniger weh, wenn Sie mich betrunken machen.
Ja, es ist leider halt individuell sehr, sehr unterschiedlich. Personen reagieren sehr verschieden, achten dann auch mehr auf ihren Körper, habe ich den Eindruck, oft im Versuch und gehen dann eher ein bisschen hoch von der Schmerzwahrnehmung. Aber im Mittel über alle Probanden würden wir erwarten, dass es runtergeht.
Claudia Horn-Hofmann hat ausgewertet. Was kam raus?
Sie sehen jetzt mal als erstes Ihre Schmerzschwelle. Das lag jetzt vor dem Alkohol bei 45,6 Grad. Das ist super im Mittel. Die hat sich nicht großartig verändert. Wo man hier bei Ihnen eine recht starke Veränderung sieht, ist tatsächlich bei der Einschätzung vom Heißwasser, dass Sie nach dem Alkohol als deutlich intensiver und unangenehmer empfunden haben. Das hatten wir auch in unserer Pilotstudie ein bisschen so gefunden, wissen wir nicht genau, woran es liegt.
Das heißt, für mich, Alkohol nützt mir gar nichts, wenn ich einen dauerhaften Schmerz wie im Wasser abmildern will.
Man sieht, die Effekte sind, wenn sie da sind, klein. Auf die Schmerzschwelle hat man jetzt bei Ihnen gar keinen Effekt gesehen. Also es ist definitiv kein Schmerzmittel.
Und damit gebe ich zurück ins Studio und gehe zum Ausnüchtern.
Genau, das ist eine gute Idee.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Inga Pflug. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Klaus Waldeck. Seine CD heißt Gran Paradiso. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.